Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ich habe 4 schöne Kinder, habe in Drogen gebadet und viele Nummer-1-Hits. Ich werde Premierminister. Liam Gallagher, der ehemalige Frontmann von Oasis, schlägt sich heute selbst als neuer britischer Premier vor. Er würde es machen, wenn man ihm die Schlüssel für Downing Street Nummer 10 zuschicken würde. Kommt zumindest gut an bei Twitter. Er möchte es wirklich, britischer Premier werden.
Now is the time for us to believe in ourselves and what we can do. And that's why I am standing to be leader of the Conservative Party.
Boris Johnson, den knüpfen wir uns heute mal genauer vor. Was will er? Ist ja eigentlich der Richtige zwischen Nigel Farage und Jeremy Corbyn für die Tories und braucht die Politik mehr Rockstars? Außerdem sprechen wir heute über unsere neue Justizministerin. Da gibt es eine neue Personalie, Christine Lambrecht. Die war heute recht überrascht, als sie den Anruf bekommen hat.
Ich bin jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordnete, aber das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment.
Christine Lambrecht wird also Nachfolgerin von Katharina Barley. Und vielleicht werdet ihr weinen, vielleicht werdet ihr aber auch jubeln in diesem Podcast. Bei dem, was wir euch erzählen, es geht um das Schulsportspiel schlechthin, Völkerball. Das alles und die wichtigsten Themen des Tages jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Well, he's the life and soul of the party. But he's not the man you want driving you home at the end of the evening.
Er ist das Leben und die Seele jeder Party, aber er ist nicht derjenige, von dem man sich am Ende des Tages nach Hause fahren lassen möchte. Das hatte 2016 die jetzige britische Außenministerin Amber Redd gesagt über ihn, Boris Johnson, derjenige, der den Brexit auf die Bahn gebracht hat, derjenige, der vermutlich Theresa Mays Nachfolger wird und neuer Premierminister in Großbritannien. Er hat zumindest gestern die zweite Auswahlrunde bei den Tories, bei den Konservativen deutlich für sich gewonnen. Donnerstag soll es die letzte Runde dort geben. Was ist das für ein Typ? Der eher klotzt und kleckert in der Politik. Was hat er, was andere nicht haben? Und was lieben die Tories an ihm? Sprechen wir drüber mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus, die momentan an der University in Essex lehrt. Svenja, wer findet bitteschön Boris Johnson sympathisch?
Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so wenige sind, wie man jetzt eigentlich auf Anhieb denkt. Er ist irgendwie immer ein bisschen ungewollt komisch und kommt wenig abgehoben rüber. Das macht ihn vielleicht ein bisschen sympathisch. Man lacht zwar eher über ihn als mit ihm, aber das scheint ihm eigentlich eher so ein bisschen egal zu sein.
Was würdest du sagen, was für ein Politikertyp ist Boris Johnson?
Er ist definitiv ein Opportunist. Also er hat überhaupt kein Problem damit, seine Meinung anzupassen. Wenn man so auf die Brexit-Seite schauen will, dann ist er sich zwar ziemlich sicher, dass er raus will, aber jetzt hat er ja auch in der Debatte wieder gesagt, dass es vielleicht doch nicht so klar ist, dass man auf jeden Fall zum 31. Oktober raus will. Also auch hier fängt er jetzt plötzlich an zu wackeln. Also das scheint nicht sonderlich stabil zu sein bei ihm.
Er sieht sich aber auch als die Person, die damals 2016 beim Referendum so ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Also dass die meisten für den Brexit gestimmt haben.
Genau, ja. Also er hat ja diese berühmte Kampagne mit diesem roten NHS-Bus geleitet, wo dann drauf stand, ja, wir zahlen doch 350 Millionen pro Woche an die EU, lasst uns das lieber in den NHS, also in den Gesundheitsdienst investieren, was sich ja dann natürlich als Lüge herausgestellt hat. Aber das hat sehr gut funktioniert, ja, da war er sehr effektiv.
Würdest du sagen, er ist ein Politiker, der nur jetzt im Moment des Brexits den Briten so passt? Ich meine, immerhin könnte er Jeremy Corbyn verhindern und Nigel Farage auch auf Abstand halten?
Ja, also Brexit ist eher eine Plattform für ihn, aber er passt auch ohne Brexit eigentlich ganz gut zu den Briten. Er war ja vorher auch schon Bürgermeister in London zwischen 2008 und 2016 und er wurde ja eben wichtigerweise auch wiedergewählt. Also er wurde nicht nur einmal gewählt, sondern wurde auch und vor allem in London, dem sehr liberalen Teil Großbritanniens, ja. Also von daher glaube ich schon, dass er nicht nur wegen Brexit jetzt gerade so hoch im Kurs steht. Und ja, er hält Farage so ein bisschen auf Abstand, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Also es gab vor kurzem eine Umfrage unter den Tory-Mitgliedern, wen sie denn gerne als Vorsitzenden hätten. Und da haben interessanterweise die Hälfte der befragten Tory-Mitglieder gesagt, dass sie gerne Farage als Vorsitzenden hätten, der ja überhaupt nicht in der eigenen Partei ist, sondern Vorsitzender der Brexit-Partei ist.
Und was glaubst du mit Bezug auf den Brexit? Was könnte er da erreichen?
Also Er hatte ja eigentlich bis vor der letzten Debatte immer gesagt, er hat überhaupt kein Problem mit einem harten Brexit. Er würde das auf jeden Fall durchdrücken. Er hat ja auch gesagt, dass der United Kingdom das Geld, das sie der EU noch schulden, zurückhalten sollte, solange die EU keinen guten Deal für United Kingdom geben würde. Also das sah eigentlich alles so aus, als wäre da alles sehr klar und dass er auf diesen harten Brexit aus ist. Aber das, was er jetzt ja vor ein paar Tagen gesagt hat in dieser Debatte, hörte sich schon wieder so ein bisschen anders an. Da sagte er schon, dass ein harter Brexit vielleicht doch nicht so gut wäre und dass man vielleicht doch nochmal verhandeln sollte. Also es ist ein bisschen unklar, was er da jetzt genau will. Als Persönlichkeit könnte man natürlich sagen, dass er eher schwieriger ist jetzt im Vergleich zu Theresa May. Also das ist alles so ein bisschen unklar im Moment.
Aber er wäre sicherlich stark zufrieden, wenn er dann endlich mal Premierminister werden würde, oder?
Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also opportunistisch halt, ne? Man hat so das Gefühl, er möchte einfach so weit wie möglich kommen in der Politikerlaufbahn und da ist Premier natürlich ein sehr attraktiver Posten.
Boris Johnson könnte britischer Premierminister werden, wenn die Tories ihn wählen. Das wissen wir aber erst Mitte Juli. Beeindruckend auch in seiner Biografie. Er hatte als Korrespondent in Brüssel für die Times gearbeitet, ist dann aber rausgeflogen, weil er Zitate gefälscht hat. Die Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus war das für Deutschlandfunk Nova über die Persönlichkeit Boris Johnson.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den Namen müssen wir uns merken, denn wir werden ihn in Zukunft öfter hören und die Person öfter in den Medien sehen. Christine Lambrecht, geboren in Mannheim, wird neue Justizministerin. Ab dem 1. Juli wird sie das Amt von Katharina Barley übernehmen. Barley wechselt ja ins Europaparlament. Annike Schäfer aus der Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was müssen wir über Christine Lambrecht alles wissen?
Ja, sie ist 54 Jahre alt, kommt aus einem hessischen Wahlkreis. Sie ist SPD-Politikerin und schon seit über 20 Jahren im Bundestag. Sie hat einen Sohn, hat Jura studiert und auch als Rechtsanwältin gearbeitet.
Da passt Justizministerin natürlich recht gut dazu. Wurde sie denn schon länger für diesen Posten gehandelt?
Nee, gar nicht. Die Nominierung ist eine Überraschung, auch für Christine Lambrecht selbst übrigens. Auf der Pressekonferenz hat sie erzählt, wie sie erst heute davon erfahren hat, per Telefon von der kommissarischen SPD-Chefin Malu Dreyer.
Ich habe heute Morgen an meinem Geburtstag einen Anruf bekommen von Malu Dreyer und bin davon ausgegangen, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert. Da habe ich mich schon drüber gefreut. Aber nachdem sie dann die Geburtstagsgrüße an mich gerichtet hat, ist sie weiter fortgefahren in dem Gespräch und hat mir die Entscheidung erläutert. Und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordnete, aber das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment.
Aber daran, dass sie es selbst erst heute erfahren hat, kann man auch sehen, dass es wohl irgendwie eine Notlösung war. Da schreibt zum Beispiel die Süddeutsche, zwei Kandidatinnen hatten vorher schon gesagt, nein, danke, denn sie hätten dann ihre Ämter auf Landesebene abgeben müssen. Und man weiß ja gar nicht, wie lange die Große Koalition überhaupt noch halten wird. Und für Lambrecht ist das Risiko aber überschaubar, denn die könnte im Fall der Fälle einfach wieder Bundestagsabgeordnete werden.
Wie ist das? Hatte sie schon vorher größere Ämter geführt, geleitet?
Ja, also sie ist Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium und sie war auch schon stellvertretende Fraktionsvorsitzende, saß also auch schon vertretungsweise neben Merkel in der Regierung. Aber Justizministerin, das ist für sie jetzt der Karrierehöhepunkt.
Weiß man denn, was ihre Ansichten sind, wofür sie steht?
Also sie gehört zum linken Flügel der SPD und hat selbst erzählt, dass sie über die Anti-Atomkraft-Bewegung zur Politik gekommen ist. Es gibt auf ihrer Seite, kann man auch nachlesen, was sie so motiviert. Da hat sie geschrieben, die Vision einer gerechteren und sozialeren Gesellschaft. Das ist also ihr großes Ziel. Und sie hat auf der PK heute auch klar Position gegen rechts bezogen.
Dass rechter Terror nie wieder zu Angst führen darf. Und das ist Teil unserer Staatsräson. Und deswegen muss die Antwort des Rechtsstaates auch ganz deutlich sein. Wir akzeptieren keine Rechtsextremen in unserer Mitte und wir lassen nicht zu, dass die Rolle des Rechtsstaates in Zweifel gezogen wird.
Das hat sie nicht einfach so gesagt, sondern sie hat sich damit auf den Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke bezogen. Und in ihrem Ministerium geht es ja nicht nur um Justiz, sondern sie ist auch neue Verbraucherschutzministerin. Als Schwerpunkte hat sie da gesagt, sie will gegen betrügerische Geschäftsmodelle und undurchsichtige Vertragsstrukturen vorgehen, offline und online, und sich dafür einsetzen, dass Internet Internetkonzerne gesetzliche Vorschriften einhalten. Der Deutsche Richterbund vertraut ihr wohl auf jeden Fall. Von da hieß es, eine ausgewiesene Fachfrau mit langjähriger Erfahrung.
Christine Lambrecht wird neue Justizministerin. Ab dem 1. Juli übernimmt sie das Amt von Katharina Barley. Die wechselt ja ins Europaparlament. Das Amt bleibt also in SPD-Hand und das steht so auch im Koalitionsvertrag drin. Annike Schäfer war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen über Völkerball reden, ja? Dieses Spiel, zwei Teams, ein Ball, das Ziel, so viele aus dem gegnerischen Team abtreffen und dann müssen die aus dem Feld raus.
Off to a quick start, Watts immediately takes out McCarthy. Cumberbatch with a direct hit. Oh, he's looking guilty.
Gerade hat die ehemalige First Lady Michelle Obama den Moderator James Corden in seiner Show im Spiel USA gegen Großbritannien besiegt. Und in den USA heißt dieses Spiel Dodgeball. Und man kann sehen, ja, das hat denen anscheinend sehr viel Spaß gemacht. Aber es gibt auch Forscher, die sagen, nee, weg mit diesem Spiel, weil es Schüler fies mobbt, beziehungsweise weil es ein fieses Menschenbild vermittelt. Ist Völkerball also böse? Das fragen wir uns heute. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich den ganzen Tag damit beschäftigt, hat auch einen Ball mit ins Studio gebracht. Ist das wirklich eine große Diskussion, sag mal?
Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn man nach Nordamerika guckt, dann ist es da mehr Thema als hier bei uns. Was vielleicht auch daran liegt, dass die amerikanische Variante Dodgeball irgendwie noch martialischer ist als Völkerball bei uns. Also in Deutschland gibt es ja in der Regel nur einen Ball und du kannst dich dann auch wieder zurück sozusagen ins Feld erobern, wenn du einmal abgeworfen wurdest, wenn du selber wieder jemanden abwirfst. Beim Dodgeball sind aber mehrere Bälle im Spiel und alle können ständig irgendwie werfen und damit kannst du selbst auch Ziel von mehreren Bällen werden und wenn du abgeworfen wurdest, dann bist du raus, aus.
Also noch ein bisschen gemeiner eigentlich,
ja,
die Variante.
Ein bisschen gemeiner eigentlich. Was in dem Zusammenhang immer wieder kritisiert wird, also du hast bei dem Spiel eben besonders viel Erfolg, wenn du als Zielscheibe diejenigen aussuchst, die einfach weniger sportlich sind, nicht so schnell sind, ja, und einfach ein bisschen unbeholfener. Der YouTuber und Comedian Phil Laude, der hat das in der Sendung Nightwatch ganz schön auf den Punkt gebracht.
Ja, ihr habt ja nicht auf die schnellen, starken, beliebten Schüler gezielt. Ja, ihr habt die Dicken rausgeballert. Ja klar, ich auch. Ey, selbst die Dicken haben die Dicken rausgeballert, ja. Klar, weil die größte Angriffsfläche hatten. Danach die mit dem Pflaster auf dem Auge. Die haben den Ball gar nicht kommen sehen, toter Winkel. Und dann den einen Nasenbluter, der die ganze Zeit an die Decke schauen musste.
Tja. Also man wird belohnt, wenn man sich auf Schwächere stürzt, weil das dein Team näher an den Sieg bringt und das ist eben auch die Kritik.
Diese ganze Kritik hab ich mich ehrlich gesagt nie gestellt damals oder ich wusste gar nicht, dass sie existiert. Ich fand es eigentlich immer ein gutes Spiel.
Ja. Wahrscheinlich, weil du gut da drin warst, ne?
Ja, ich war relativ gut da drin, mich wegzuducken. Nicht so sehr im Fangen oder sowas, aber ich konnte schnell auf dem Boden sein oder halt mich schnell wegrobben.
Und selber abwerfen?
Abwerfen ging so lala.
Ja. Aber genau das ist ja spannend. Also wenn du dich mal umhörst, dann finden eigentlich diejenigen das Spiel super, die gut fangen und werfen können oder sich vielleicht auch gut wegducken, so wie du. Aber diejenigen, die mit Bällen einfach nicht so geschickt sind und damit nicht so viel anfangen können oder vielleicht auch einfach Angst davor haben, das gibt es ja auch viele, ne, die Angst vor Bällen haben, die finden es in der Regel echt schrecklich.
Also ich war immer eins der schlaksigen Kinder, die zwar dünn waren, aber halt nicht besonders muskulös und nicht besonders schnell und nicht besonders stark. Und wenn man immer bei einem Spiel, das eigentlich den meisten Spaß macht, gleich am Anfang als allererstes rausgeballert wird, hat man halt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf.
Also man kann da ordentlich Frust von bekommen von diesem Spiel, das können wir auch schon mal festhalten. Und deshalb ist Völkerball ein besonderes Thema jetzt bei den Wissenschaftlern oder wie kommt das zustande?
Ja, also gerade haben Forschende aus Kanada auf einem Sozialwissenschaftskongress in Vancouver betont, dass Dodgeball ein Mittel der Unterdrückung sei. Sie haben wirklich diese Worte benutzt und dass es dazu beitrage, die Gegner zu entmenschlichen und das sei einfach nicht gut für Schüler. Und auch die Gesellschaft der Gesundheits- und Sporterzieher Shape sagt, Dodgeball ist nicht angemessen für den Sportunterricht, weil es viele Schüler, die nicht sportlich sind, von körperlicher Aktivität abbringt. Also genau das Gegenteil von dem, was Sportunterricht eigentlich bewirken soll.
Wie ist die Diskussion bei uns?
Also im deutschsprachigen Raum habe ich so ein bisschen gesucht. Es wird einfach nicht so scharf diskutiert, auch wenn es in der Sportpädagogik durchaus auch den Hinweis gibt, Völkerball und die Regeln anzupassen an die Fähigkeiten von den Kindern, die es spielen sollen, damit sie eben nicht frustriert werden. Sehr schön fand ich, dass der Deutsche Turnerbund es sogar als beliebte Sportart bei Turnerinnen beschreibt. Zitat, ein geeignetes Spiel, um über die Spielfreude hinaus das Fangen des Balles in allen Situationen zu üben und reaktionsschnell Treffer zu erzielen. Es ist als Abschluss zur Gymnastik- und Turnstunde ebenso beliebt wie bei vielen Freizeitturnieren im Turnverein.
Klingt ja erstmal recht positiv,
ja,
oder?
Ja, eigentlich schon. Vielleicht auch so ein bisschen 1980, aber egal. Und ein anderer positiver Aspekt, über den ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht habe, ist eigentlich, Völkerball gibt dir irgendwie schon noch eine zweite Chance.
Man kann ja eigentlich während des Spiels noch lernen. In dem Augenblick, wo man abgeworfen wird, fragt man sich ja, woran lag's? Kann ich beim nächsten Mal was besser machen? Und in dem Spiel hat man ja in aller Regel mehrere Chancen, sich wieder zurückzuwerfen ins Spielfeld hinein. Und ich war, glaube ich, am Ende eines Spiels immer besser als am Anfang.
Also, ne, das ist irgendwie eine schöne Entwicklung, aber wird wahrscheinlich trotzdem all diejenigen, die schlechte Erfahrungen mit dem Spiel gemacht haben, nicht davon abbringen, es einfach weiterhin zu hassen.
Das war übrigens unser Musikredakteur Daniel Hauser, der ist ein grundauf positiver Mensch. Es gibt auch andere bei uns im Team, denn während wir hier gesprochen haben, Verena, hat uns Tina Kiesling geschrieben, eine Mail. Sie schreibt, Völkerball ist ein dämliches Spiel, habe nie kapiert, was Leute davon haben, sich gegenseitig abzuschießen. Es mag vielleicht, liebe Tina, auch an dem Problem liegen, dass ihr keine Schaumstoffbälle hattet, sondern Volleyball. Die knallen dann nochmal ordentlich und die machen
einen
schönen roten Fleck. Ja, sauschwer natürlich mit Medizinbällen. Dann ist auch klar, dass es keine zweite Runde mehr gibt. Völkerball, wie findet ihr das? Habt ihr ein Trauma davon getragen? Oder sagt ihr, nein, das ist ein total tolles Sportspiel. Lasst es uns wissen. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen über gewaltbereite Rechtsextreme reden, denn wenn wir über Neonazis sprechen, dann sind wir geografisch schnell in Sachsen, in Thüringen oder vielleicht in der Stadt Dortmund. Klar, die Szene ist dort besonders laut und öffentlich. Aber spätestens seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wissen wir, auch in anderen Teilen der Bundesrepublik gibt es gewaltbereite Rechtsextreme. Stefan E., der dringend Tatverdächtige in diesem Fall, war zumindest früher in der hessischen Neonazi-Szene aktiv. Wie vernetzt, wie gefährlich und wie groß ist diese Szene in Hessen? Darüber habe ich heute mit dem freien Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Joachim Tornau gesprochen. Ja, wie groß ist diese rechtsextreme Szene in Hessen? Fangen wir damit mal an.
Also nach offiziellen Angaben des Verfassungsschutzes in Hessen werden 1500 Personen zur rechtsextremen Szene gerechnet. Zahlen stammen aus dem Jahr 2017, aber das wird sich offiziell jedenfalls in ähnlichen Bereichen immer noch bewegen. Das ist jetzt bundesweit betrachtet, würde ich sagen, unauffällig. Insgesamt werden bundesweit 25.000 Menschen dieser Szene zugerechnet, wie gesagt, nach offiziellen Zahlen. Diese Zahlen sind aber mit größter Vorsicht zu genießen, denn die Frage ist immer, wer wird da mitgezählt? Wie kommen die überhaupt zu diesen Zahlen? Und um gleich bei dem konkreten Fall Kassel und Mord am Regierungspräsidenten Lübcke zu bleiben, Stefan E., der jetzt als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, war in den letzten 10 Jahren unauffällig aus Sicht der Behörden und wurde einfach nicht mehr als rechtsextremer Aktivist wahrgenommen. Der zum Beispiel wurde einfach schon gar nicht mehr mitgezählt. Und das zeigt ja schon sehr deutlich, dass diese Zahlen nicht besonders aussagekräftig sind.
Was weiß man denn darüber, wie militant, wie gewaltbereit diese rechte Szene in Hessen ist? Was ist in der Vergangenheit passiert? Wo hat sich die rechtsextreme Szene in Hessen bemerkbar gemacht?
Also wenn man markante Gewalttaten sich anschauen will, da gibt es durchaus eine ganze Menge. Am negativ herausragendsten natürlich 2006 die Ermordung von Halit Yozgat in Kassel durch den nationalsozialistischen Untergrund. Es gab aber 2 Jahre später auch einen Angriff von Neonazis auf ein Zeltlager in Nordhessen, das die Linksjugend, also die Parteijugendorganisation der Linken, organisiert hatte und wo eine 13-Jährige im Schlaf von einem Neonazi mit einem Klappspaten fast erschlagen worden ist. Es gab und gibt immer wieder Gewalttaten. Als aktueller trauriger Höhepunkt der Mord an Walter Lübcke.
Wie vernetzt ist denn diese Szene aus Hessen? Wo führen da die Kontakte hin?
Generell ist die rechte Szene und nicht nur in Hessen sehr gut vernetzt. Das endet nicht an der Landesgrenze. Und gerade für Nordhessen, was durch den NSU-Mord in Kassel besonders viel Aufmerksamkeit gefunden hat, jetzt im Nachhinein, lassen sich vielfältige Bezüge feststellen nach Thüringen einerseits, was ja nicht weit weg ist. Und was im Kontext NSU natürlich besonders interessant war. Und andererseits nach Dortmund, im Westen vielleicht die Hochburg einer militanten, gewaltbereiten Rechten. Auch da gab es vielfältige Bezüge. Und auch hier kann man wieder den Bogen schlagen zu Stefan E., dem jetzt festgenommenen Tatverdächtigen. Das letzte Mal, dass er mit seiner rechten Gesinnung aufgefallen ist, war genau in Dortmund, wo er zusammen mit rund 400 weiteren Neonazis, darunter auch einige aus Kassel, festgenommen wurde, weil sie am 1. Mai 2009 die Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds angegriffen hatten.
Herr Tornau, was würden Sie sagen? Inwiefern hat der hessische Verfassungsschutz und die Polizeibehörden da ein Auge drauf gehabt auf diese Szene? Es gab ja auch, das ging durch die Presse, die Drohschreiben an die Anwältin Serdar Bascha Yildiz. Da wurde ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk in der Frankfurter Polizei aufgedeckt. Hat man gegen diese rechtsextreme Szene in Hessen ja zu lange zu wenig gemacht?
Den Eindruck muss man gewinnen. Was umso erstaunlicher ist, weil es ja nun eben den NSU-Skandal gegeben hat, der lange mangelhaften oder überhaupt nicht betriebenen Aufklärung. Umso erstaunlicher ist es, dass es immer wieder solche Vorkommnisse gibt, bei denen man denkt, dass doch eigentlich ein funktionierender Verfassungsschutz das im Blick haben müsste.
Sagt der freie Journalist und Rechtsextremismus-Experte Joachim Tornau über die Neonazi-Szene in Hessen. Der Tatverdächtige im Mordfall Walter Lübcke hat anscheinend jahrelang Kontakte in diese Szene gehabt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pfand auf Zigarettenstummel. Darüber haben wir diese Woche in unserer Sendung Grünstreifen gesprochen. Der Vorschlag ist, pro Kippe 20 Cent mehr zu zahlen. Das sind dann so rund 4 Euro mehr pro Packung. Die kriegt man erst zurück, wenn man die Stummel wieder beim Händler abliefert in einem kleinen Aschenbecher. Dazu gibt es jetzt eine Petition von einer Berliner Organisation. Wie findet ihr das?
Das finde ich einfach nur genial und dringend notwendig, weil viel zu viele Leute ihre Kippen einfach wegwerfen und das wäre ein Mittel, von dem alle profitieren würden, ähnlich wie beim Flaschenpfand.
Also die Idee an und für sich finde ich nicht schlecht, aber ich glaube, umsetzbar ist sie halt nicht so. Das wirkt für mich irgendwie noch nicht vorne und hinten richtig ganz durchdacht.
Also gemischte Reaktion hier. Das Thema Pfand halten wir auf jeden Fall fest. Es polarisiert auch und deshalb haben wir unseren Reporter Christian Schmidt heute mal losgeschickt, um rauszufinden, ja, wo Pfand sinnvoll ist und wo nicht.
Ich bin mit Christian Stock am Kölner Rheinufer unterwegs. Christian trägt einen Arbeitshandschuh an der einen Hand, in der anderen hält er so eine Hausmeister-Greifzange, mit der er Müll aufsammeln kann. Damit pickt er ein Stück nach dem anderen auf.
Ich habe mich heute nur auf Kronkorken spezialisiert. Ich bin vorhin mal so eine Stunde gelaufen und habe so ein halbes Kilo rein Kronkorken nur gesammelt. Ein Kronkorken wiegt 1,9 Gramm. Und wenn ich so ein halbes Kilo habe, kann man sich ausrechnen, wie viele das sind am Ende.
Habe ich gemacht. In Christians Tüte klimpern über 260 Kronkorken. Christian ist eigentlich gut gebuchter Schauspieler und er hat eine Facebook-Gruppe gegründet, in der mittlerweile knapp 2800 Mitglieder zum ehrenamtlichen Müllsammeln sind. Der Name? Krake. Die Anfangsbuchstaben von Krake stehen für Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit. Und aufgeräumt wird eine ganze Menge.
Unsere Sammelaktionen dauern meistens nur 2 Stunden. Und in dieser Zeit kommen mit, sagen wir mal, 20 Leuten ungefähr 40 Müllsäcke zusammen. Das sind schon ein paar hundert Kilo Müll.
Das meiste sind Kippenstummel. Aber es sind auch die anderen Klassiker dabei. Coffee-to-go-Becher, Plastiktüten, Safttüten mit Strohhalm und Einweggrills. Gerade hier am Rheinufer nach sonnigen Picknicktagen. Alles Dinge, für die man auch mal überlegen könnte, ob denn ein Pfandsystem eine gute Idee wäre. Damit die Leute den Scheiß nicht liegen lassen, sondern zurückbringen.
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man anfängt, über ein Pfandsystem nachzudenken.
Das ist Dr. Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft. Er weiß Bescheid, wann Pfand auf Dinge Sinn ergibt und wann nicht. Wichtig ist vor allem, dass es die Verbraucher auch akzeptieren.
Wir sehen, dass die Akzeptanz für solche Pfandsysteme extrem davon abhängt, wie aufwendig das Ganze ist. Dass man nicht irgendwie 17 verschiedene Pfandsysteme hat, wo man am Ende nicht weiß, wo kann ich den jetzt eigentlich abgeben oder nicht. Also da ist das ganz entscheidende Erfolgskriterium Verbraucherfreundlichkeit.
Das könnte beim heiß diskutierten Pfand für Kippenstummel schon schwierig werden. Wohin mit den angerauchten Teilen? Wenn man fertig ist mit der Zigarette, ist das Ding noch heiß und später stinkt der Stummel nach kaltem Rauch. Angedacht ist ein kleiner Taschenaschenbecher, der dann beim Händler wieder abgegeben wird. Klingt nicht besonders raucher-verbraucherfreundlich. Und so richtig löst es das Müllproblem natürlich auch nicht. Es wird nur verlagert. Zweites Problem, wie viel Pfand nimmt man? Bei Kippenstummeln werden 20 Cent diskutiert. Wie ist es bei anderen Sachen? Umwelt- und Wirtschaftsforscher Henning Wils hat an seinem Institut einige Szenarien durchgespielt.
Wir haben schon immer darüber nachgedacht, dass es eigentlich traurig ist, wie wir Handys sammeln. Insofern wäre das ein Produkt, wo sich so ein Pfand lohnen würde. Nur wenn man die Leute fragt, wie viel Pfand wollt ihr denn wieder zurückkriegen, damit ihr euer altes Handy abgebt, wo eure Fotos drauf sind, eure privaten Daten und ihr euch nicht so ganz sicher seid, was damit passiert, dann sind das schnell 50 Euro und 100 Millionen Handys heißt 5 Milliarden Euro Pfandgeld.
Und 50 Euro will dann doch nicht jeder zusätzlich an Pfand für sein Handy bezahlen, bis er es nach ein paar Jahren wiederbekommt. Anders sieht es beim Flaschen- und Dosenpfand aus. An Deutschlands Pfandautomaten ist immer eine Menge los. Auch hier in einem Kölner Supermarkt ist schon wieder eine Schlange von 5 Leuten. Die Pfandmoral bei uns ist groß. Sagenhafte 98% der Pfandflaschen und Dosen werden wieder zurückgebracht. Aber nur weil irgendwo Pfand drauf ist, werden nicht die Müllberge kleiner, sagt Henning Wills vom Wuppertal-Institut.
Die Rücklaufquote ist super. Nur wir kaufen halt aus Umweltsicht eigentlich zu viele Einwegdosen. Unter anderem, weil wir halt auch den Eindruck haben, naja, es ist ja ein Pfandsystem, ich gebe es ja wieder ab, ist kein Problem. Aber dass wir damit natürlich zu den riesigen Abfallmengen beitragen durch Einwegflaschen, das geht dabei halt aus dem Fokus.
Dieses Problem sieht auch der ehrenamtliche Saubermacher Christian Stock. Menschenverstand statt Pfand ist die Devise. Seiner Meinung nach sind Einwegartikel einfach zu billig und zu verlockend. Beispiel Einweggrill.
Wenn ich ein kleiner Faulibär bin und nicht einen normalen Grill schleppen kann oder will, der kostet 3 Euro. Und dann wird er einmal benutzt und meistens liegen gelassen. Das ist völlig widersinnig. Genauso wie Plastik, Geschirr, Besteck. Ich weiß auch nicht, ob man für alles irgendwie ein Pfandsystem einführen muss. Und vielleicht einfach alternativ an die Menschen appelliert, hier, nehmt doch euer Zeug bitte wieder mit. Das kann ja nicht so schwer sein. Also ich kann's auch. Und wenn ich's kann, dann können das andere auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über den Sudan. Vor 2 Wochen ist das Militär dort gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die friedlich gegen die Militärführung des Landes auf der Straße waren. Es gab Dutzende Tote, Hunderte Verletzte und Berichte von systematischer Vergewaltigung. Seitdem wird das Land von einem Militärrat geführt. Die Opposition macht weiterhin Druck. Letzte Woche gab es einen Generalstreik. Was weiterhin gesperrt bleibt im Sudan, ist das Internet. Es regelt die Armeeführung vehement ab und deshalb ist es auch so schwierig, an Informationen aus dem Sudan zu kommen. Unsere Korrespondentin Anne Almeling ist gerade in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Wir haben heute mit ihr über Telefon sprechen können. Ich wollte von ihr wissen, ob die Menschen weiterhin gegen die Militärführung demonstrieren.
Ja, es gibt Proteste hier in Khartoum und auch in den beiden Nachbarstädten auf der anderen Seite des Nils, aber das sind nur kleine Proteste in der Nachbarschaft mit ungefähr 50 bis 100 Leuten. Die ziehen mit großem Gebrüll und Forderungen und kleineren Plakaten durch die Straßen. Dass das jetzt so klein geworden ist, diese Proteste, das liegt eben auch daran, dass das Internet abgeschaltet ist und damit natürlich auch kein Zugriff mehr auf Twitter und Facebook. Und das waren ja die beiden Tools, über die die Proteste in den vergangenen Wochen und Monaten organisiert wurden. Und das schwächt natürlich jetzt die Opposition, dass sie sich im Internet überhaupt nicht mehr verabreden können.
Wie empfindest du generell die Stimmung in der Stadt? Herrscht Angst vor weiterer Gewalt durchs Militär?
Also die Menschen sind nach diesen paar Tagen Generalstreik in der vergangenen Woche jetzt wieder auf der Straße. Sie gehen wieder zur Arbeit. Die Geschäfte haben auch wieder geöffnet. Aber viele Sudanesen bewegen sich mit sehr großer Vorsicht. Eine ganze Reihe von Menschen will auch gar nicht mit Journalisten sprechen, weil sie Angst haben, dass ihnen was passieren könnte. Denn sie wissen ja eigentlich ganz genau, wer hier im Land die Waffen hat. Das sind nach wie vor die sogenannten Sicherheitskräfte. Die Sudanesen sagen zwar, die beschützen uns nicht unbedingt. Im Gegenteil, wir haben durch sie jetzt eine Welle der Gewalt erlebt. Aber viele wollen eben auch vermeiden, dass es jetzt möglicherweise noch mehr Tote gibt durch neue Provokationen.
Eigentlich sollte jetzt ein Übergangsrat aus Militär und Zivilisten Sudan regieren, bis Neuwahlen stattfinden können. Jetzt hat erstmal das Militär die Macht an sich gerissen. Wie schätzt du das generell ein? Steuert Sudan in Richtung Militärdiktatur?
Es ist wirklich sehr schwer, da Vorhersagen zu treffen, aber zurzeit sieht es eben gar nicht danach aus, als sei der militärische Übergangsrat überhaupt dazu bereit, auf seine Macht zu verzichten oder sogar Macht abzugeben. Also viele Sudanesen sind trotzdem weiter voller Hoffnung, dass jetzt ein Wechsel kommt und sie organisieren sich auch weiterhin und stellen Forderungen auf. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das jetzt auch umgesetzt wird, schon gar nicht in den nächsten Wochen. Und wie es weitergeht, da trauen sich selber die Sudanesen nicht ohne weiteres zu sagen, was auf sie zukommen wird.
Es gibt viel Zuspruch, viel Unterstützung für die sudanesische Protestbewegung in den Social Media. Was ist dein Eindruck? Wie sieht es mit der internationalen Gemeinschaft aus? Wie viel Hilfe, wie viel Unterstützung kommt da?
Also die Sudanesen fühlen sich von der internationalen Gemeinschaft eher im Stich gelassen. Ich habe mit vielen Sudanesen gesprochen, die sagen, die internationale Gemeinschaft, die redet nur, die macht aber überhaupt nichts. Also sie verhängt zum Beispiel keine Strafmaßnahmen gegen den Militärrat. Und die EU hat ja zwar gefordert, dass es eine zivile Übergangsregierung geben muss und auch aus den USA kamen solche Stimmen, aber der militärische Übergangsrat, der bekommt ja erhebliche finanzielle Unterstützung, vor allem aus Saudi-Arabien und aus dem Vereinigten Arabischen Emirat. Und auch deshalb spricht ja dass die internationale Gemeinschaft eben nicht mit einer Stimme.
Der Protest geht weiter im Sudan, Proteste gegen die Militärführung des Landes. Ja, es soll neu gewählt werden dort, das hat der Militärrat bekannt gegeben, wann steht aber noch nicht fest. Anne Almeling war das, unsere Korrespondentin mit Informationen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Wir haben telefonieren müssen, weil der Militärrat das Internet dort abgeriegelt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.